You're on a GLP-1, but now you're wondering, how do I manage my side effects? What do I eat to stay strong? Because reaching your weight loss goals can take more than meds. That's where Weight Watchers Med Plus comes in. Get access to trusted experts, food plans that work with your body, and habit coaching to keep you on track. Plus access to GLP-1 medication. Get started at WeightWatchers.com. All medical services are provided through our affiliated medical group, Weight Watchers Clinic. Medications require eligibility and prescription. Individual results may vary. See site for more details.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door. Individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Schalke verliert 0-3 in Nürnberg und ehrlich gesagt interessiert das keine Sau, weil Aufstieg und Meisterschaft schon vorher stattfanden. Wir reden deswegen nur ganz kurz über das Spiel, aber wir haben heute einen interessanten Gast da, der uns ziemlich viele interessante Sachen erzählt zu allem, was auf Schalke nicht mit den Profis zu tun hat. Deshalb bleibt dran, 19:04 Inside Schalke jetzt.
19:04 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Glück auf, ihr Aufsteiger, Glück auf, ihr Meister. Einen Tag nach dem wahrscheinlich aller egalsten Spiel der Fußballgeschichte melden wir uns in gewohnter Weise zu Wort mit 19:04 Inside Schalke. Und weil es über das Spiel ehrlich gesagt nicht so viel zu reden gibt, haben wir uns heute einen Experten geholt, der Experte für alles ist, was auf Schalke nicht mit den Profis zu tun hat. Nämlich heute zu Gast Thomas Tatemann von der WAZ.
Glück auf.
Und natürlich, er war gestern in Nürnberg, Andi Ernst, unser WAZ-Schalke-Experte.
Glück auf.
Und mit mir Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen, die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Andi, nach so einer 0-3-Klatsche, die Frage drängt sich auf, ist Trainer Miron Muslic noch haltbar?
Es wurde sehr viel gesungen an diesem Wochenende, aber ich habe euch schon im Vorgespräch damit genervt. Das hat sich alles so ein bisschen so wie ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma angefühlt.
So. Kannst du nochmal weiter singen?
So hat sich das Wochenende angefühlt. Also es sind sehr viele, sehr schöne Momente entstanden, glaube ich, der rund 20.000 Schalker, die zum großen Teil am Freitagabend angereist sind. Es war wirklich alles königsblau in dieser Stadt und diese Verbrüderungsszenen, die waren echt wirklich stark, die sich da so abgespielt haben. Die Stimmung, das war halt komplett spielunabhängig, was sich da abgespielt hat. Nach dem Spiel haben auch die Schalke-Profis irgendwie eine Ehrenrunde gedreht. Haben auch irgendwie eine Welle gemacht vor der Nürnberg-Kurve und ihren Sprint hingelegt und so. Also das Einzige, was irgendwie so ein bisschen gestört hat, waren die 90 Minuten
Fußball. Ja, hab ich auch gedacht.
Aber so what, irgendwie eine Schalke Scheiß verliert. Drauf, oder? Schalke verliert 0-3, hätte noch doch leicht höher verlieren können. Und am besten zusammengefasst hat es nach dieser Partywoche Edin Dzeko, der gesagt hat, wir hatten vielleicht noch ein bisschen Alkohol in den Beinen.
Habe ich gehört, gestern mehr Promille Restalkohol als Gegentore
wahrscheinlich. Ja, also die Spieler selber, die bei uns in der Mixzone waren, haben das natürlich ein bisschen zurückgewiesen. Ne? Timo Becker sagte dann, ja, es ist halt der Druck abgefallen in der vergangenen Woche und wenn man halt mit ein paar Prozentpunkten weniger spielt und dann auch noch halt diese Woche so in den Knochen hat, ja, dann geht das halt mal so. Und er selber steht zum Beispiel bei 4 gelben Karten, hast du uns erklärt. Und er will halt unbedingt dieses Meisterschalenspiel spielen. Und dann geht er halt auch nicht so, wenn ein Gegner wegläuft, dann haut er den halt nicht von hinten um, sondern lässt ihn halt laufen, so ungefähr. Ne? Dazu kamen noch ein paar individuell schlechte Leistungen. So Kevin Müller, der Torwart, sah beim zweiten Gegentor eher so semi-gut aus. Dann hat man schon gesehen, die junge Innenverteidigung hat doch das ein oder andere Mal alt ausgesehen gegen die schnellen Nürnberger Spieler. Und da denkt man sich dann schon so, oh, ich weiß nicht, wie das dann wird in der Bundesliga, wenn die alle noch 5 km/h schneller sind. Aber mein Gott.
Ja, in der Bundesliga hat man so aber auch vorher keine Ibiza-Woche hinter
sich. So eine Analyse verbietet sich jetzt eigentlich nach dem Spiel. Mein Gott, 3-0 verloren, Haken dran.
Klar, Spieler
des Spiels kann man jetzt nicht wirklich nennen. Und nach dem Spiel haben die auch alle eher über das Spiel in einer Woche gegen Braunschweig geredet. Da sind alle dabei. Loris Karius, Vater geworden, herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, ist dann wieder dabei. Nikola Katic ist wieder dabei, Kurucay ist wieder dabei. Ne? Dann ist wirklich wieder volles Programm auf dem Platz. Und Heimspiel, Meisterschale, da wird dann eine völlig andere Schalker Mannschaft auf dem Platz stehen.
Absolut, für Nürnberg.
Zumal jetzt auch keine Ibiza-Tour ansteht.
Nein, für Nürnberg war es auch ein schöner Saisonabschluss. Ne? Haben die, glaube ich, auch verdient. Zu Hause, ein Saisonabschluss zu Hause. Also alles, alles gut, ja, und Haken dran, genau. Und ich weiß nicht, wir sind hier, nehmen das Ganze kurz vor Ende der Sonntagsspiele auf und so wie es gerade aussieht, hätte Schalke wahrscheinlich auch in Düsseldorf verlieren können und in Nürnberg verlieren, wäre trotzdem aufgestiegen.
Genau.
Ja. Die anderen wollen offenbar nicht, aber gut.
Ja, Haken dran.
Also Haken drunter.
Ich will wirklich nochmal betonen, das war eine echt fantastische Atmosphäre. Also das war friedlich, es war wunderbar, es war einfach eine Fanfreundschaft, wie sie auch die Spieler, die sie halt nicht kannten und auch Trainer Miro Muslic so noch nie erlebt haben. Und ja, für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle kann man auch nochmal erwähnen, war das auch was Besonderes. Die sind nämlich mit dem Sonderzug hin und zurückgefahren. Bei der Rückfahrt war auch die Mannschaft mit an Bord. Und hat dann gesagt, das sind die Jungs, die halt im Hintergrund arbeiten, die Jungs und Mädels. Und die haben auch sehr viel zu diesem Erfolg beigetragen. Deswegen haben die es auch verdient, dass auf der Rückfahrt dann auch die Mannschaft mal sich dazu gesellt und die dann nochmal zusammen feiern. Also wenn man überlegt, so, das war die Aufstiegssause nach dem Düsseldorf-Spiel, 3 Tage Ibiza und eine Sonderzugfahrt zurück. Das war schon eine etwas härtere Woche. Ich weiß nicht, ob du da noch so in dem Pensum überstehen würdest.
Ja. Nein, auf keinen Fall.
Wahrscheinlich im Urlaub danach.
Ja, mit langem Urlaub. Okay, dann drücken wir mal dem Club die Daumen, dass wir uns im übernächsten Jahr in der Bundesliga wiedersehen und machen einen Haken drunter und gucken jetzt mal auf das Schalke, was nicht jedes Wochenende im absoluten Rampenlicht steht, sondern auf all dem, was da so unter den Profis passiert. Und da bist du der Experte und kannst uns so ein bisschen sagen, wir können schon mal so eine kleine Bilanz ziehen, ne? Weil viele Entscheidungen sind einfach schon gefallen.
Also wenn ihr das jetzt sehen würdet, der Tata hat hier zwei Zettel und da ist wirklich alles vollgekritzelt. Ich weiß nicht, ob wir das hier in den restlichen verbleibenden 14 Minuten alles durchkriegen.
Und hier sind wir das nicht gewöhnt, dieser
diese Folge.
Ich habe mich gar nicht vorbereitet, ist einfach nur so.
Ja, gut.
Soll noch was aussehen.
Warte, schieß los. Ja. Erstmal, wir fangen an mit einem allgemeinen Fazit.
Also U23, gucken wir uns einfach an. Die sind durch den Sieg über Bocholt, haben sie 1-0 gewonnen. Ohne Jakob Fimpel im Rahmen seiner Trainerausbildung war er unabkömmlich. Da haben Pierre-Michel Lasogga und Thomas Waldoch die Mannschaft angeleitet.
Grandios.
Geballte Expertise und das hat auch direkt...
Wie war denn Lasogga an der Seitenlinie?
Gut. Guter Mann, hat viel Laufarbeit verrichtet und war sehr laut. Also 1-0 gewonnen und sie sind jetzt Dritter. Und die schlechteste Platzierung, die noch möglich ist, wäre Platz 6, wenn sie das letzte Spiel verlieren und die Konkurrenten gewinnen. Das ist trotzdem eine gute Saison, auch wenn wir ja im Winter darüber gesprochen haben oder im November letzte Mal. Wie soll das denn eigentlich laufen beim Aufstieg? Wo spielen die denn? Dann haben wir uns ja schon Gedanken gemacht. Gedanken müssen wir uns jetzt nie mehr
machen. Du warst, glaube ich, derjenige, der dann gesagt hat, naja, Jungs, Beiflach halten, das wird wahrscheinlich eh nichts mit dem Aufstieg.
Ja, habe ich so gesagt, weil ich fand, sie haben teilweise überperformt. Und bei so einer U23 ist ja immer auch die Möglichkeit gegeben, dass Spieler eventuell wechseln, ausgeliehen werden, Verletzungen, was da alles noch kommen kann.
Profis gehen.
Und genauso war es dann auch. Es haben sich mehrere verletzt. Paul Pöppler, Kreuzbandriss, ein wichtiger Faktor bei Schalkes U23, Mittelfeldspieler. Mhm. Gerrit Wegkamp, der Sturmführer im Prinzip, auch Kreuzbandriss, jetzt im April, da fällt ein halbes Jahr aus. Da ist halt auch die Frage, wer wird der neue Wegkamp? Der war nur ausgeliehen vom MSV Duisburg. Da brauchst du halt einen neuen Führungsspieler da vorne. Da ist nicht so einfach, den zu finden. Und dann hast du noch einmal Goulagy im Dezember schon mit Kreuzbandriss. Also ist eine ganze Reihe von Spielern mit schweren Verletzungen ausgefallen. Mika Kader, der von Profis runterkam, hat sie den Fuß gebrochen.
Allgemein natürlich, die Profis hatten eine mega Verletztenmisere. Wenn die Profis nicht dauerhaft zwischen 10 und 12 Verletzten gehabt hätten, sondern nur 2 bis 5, dann wären natürlich auch viel mehr Spieler runtergekommen. Ne?
Das war halt relativ dünn teilweise, auch das Runterkommen. Die haben ein Spiel gehabt in Paderborn, das war so ein Mittwochsspiel, weil das im Winter mal ausgefallen ist im Februar. Da haben sie es in der Woche gemacht, da sind die mit 15 Leuten hingefahren. Und das ist natürlich für einen Regionalligisten, der jetzt Ambitionen hätte, noch aufzusteigen, das ist ja einfach gar nicht vertretbar. Und dann hat Jakob Fimpel in dem Spiel auch noch den Ersatztorhüter als Stürmer eingewechselt, den Faris Yusufu, ein paar Minuten, um für Entlastung zu sorgen. Aber das, glaube ich, das gibt's in ganz Europa nur ein einziges Mal. Sowas machst du halt normalerweise nicht. Das machst du noch nicht mal im Freundschaftsspiel eigentlich.
Ja.
Daran siehst du schon, wie eng da dieser Kader war. Also es war wirklich auf Kante genäht. Und das konnte dann nicht mehr funktionieren. Die haben dann auch nicht mehr diese Leistung gebracht, hatten richtige Zickzackkurven drin. Die haben richtig gute Spiele gehabt, wie gegen Gütersloh haben sie 3-0 gewonnen. Oder Dortmunds U23 4-0 gewonnen. Also das war richtig top in Oberhausen, ganz stark beim 2-2. Haben dann aber auch verloren gegen den Absteiger Felbert. Gegen Bonn 3 Tore selbst geschossen. Da war Anton Donko mit dabei. Fragt man sich auch, was hat der da gemacht, 45 Minuten?
Das fragt man sich bei den Profis auch.
Ja, die Frage habt ihr mir dann runtergegeben? Habe ich mich dann auch gefragt. Er hatte dann zum Beispiel einen Einwurf und den hat der so da reingefeuert auf den eigenen Mann, dass daraus ein Tor gefallen ist für den Gegner. Ich glaube, das wäre in jedem Jahresrückblick wäre das ein Highlight.
Okay. Wenn wir jetzt schon mal bei der U23 sind, müssen wir auch eine Personalie ansprechen, die wir auch bei den Profis einmal hatten. Peter Remmert, erstes Spiel gegen Hertha BSC, quasi Man of the Match, mit diesem wichtigen Saisonstart, der aktuell immer wieder hervorgehoben wird, wenn es darum geht, was war denn jetzt ausschlaggebend? Und da hat er eigentlich gezeigt, super Vorbereitung gespielt, erster Spieltag gut, dann verletzt er sich ein bisschen. Und in der Rückrunde war er dann gar kein Thema mehr und so gar kein Thema mehr, dass Miron Mustic in einer Pressekonferenz doch sehr bestimmt gesagt hat, ich rede nicht über Spieler, die nicht bei mir sind, fertig. So, was ist mit Peter Remmert in der U23 passiert?
Also jetzt beim letzten Spiel gegen Bocholt kann ich dir leider kein Update geben, weil er da muskuläre Probleme hatte. Auch Verletzungen begleiten ihn die Saison über. Das gab immer mal wieder so kleinere Rückschläge. Und wenn er gespielt hat, fand ich ihn sehr bemüht. Also bemüht ist halt im Sinne von ausreichend bis ausreichend Minus. War teilweise diesen Tick zu spät. Also er ist nie dieser Mann gewesen, der so ein Spiel noch rumgerissen hat oder dann entschieden hat. Der hat mal in Lotte hat er zum Beispiel ein Tor gemacht, da haben sie 5 Stück gemacht und einer ist dafür ihn abgefallen. Aber es war nie der entscheidende Mann, wo du gesagt hast, oh, der hat sich aber heute angeboten.
War der physisch nicht da, psychisch nicht da? Was war so dein Eindruck? War er nicht fit?
Ja, ich denke mal, manchmal auch Fitness ist auch ein Faktor, wenn du halt immer wieder zurückgeworfen wirst. Du müsstest dann halt mal konstant spielen über einen gewissen Zeitraum. Das war aber in dieser Mannschaft so nicht gegeben. Also es ist auch dann schwer reinzukommen. Und du brauchst dann halt mal, wenn du reinkommst, mal auch so ein Erfolgserlebnis, das dich dann trägt. Und das war bei ihm eigentlich auch nicht der Fall.
Bei jungen Spielern drängt sich immer ein bisschen der Verdacht auf, dass dann vielleicht, gerade wenn die so ein Spiel wie gegen Hertha gemacht haben, wo auf einmal alle gucken und fragen, hey, dieser Peter Remmert, ob das so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist?
Könnte sein, ne, dass das was mit dem Spieler macht. Wobei, wir haben ja auch Mika Valentulic als Beispiel, der ja diesen Riesensprung gemacht hat von der U19 bis zu den Profis. Und als er dann wieder runterkam zur U19, hat er sofort performt. Also das ist ja jetzt nicht automatisch, wenn du ein Profispiel hast, dass du dann komplett abschaltest und deine Basics vergisst. Das ist beim Mika war es genau andersrum. Der war top zuverlässig, auch als er wieder zurückkam. Und das ist ja eigentlich die Kunst, dann das so hinzukriegen.
Ja, was glaubst du, was ist das Ziel für die nächste Saison? Kann man mal irgendwie daran denken, den Aufstieg auch ins Fokus zu nehmen?
Für die U23? Hm? Da müsstest du natürlich den Kader jetzt mal so gestalten, dass Jakob Fimpel dann immer eine gewisse Basis dann zur Verfügung hat und nicht dann halt mit 15 Leuten zu einem Spiel fährt. Also das ist halt die Frage, was sie da vorhaben. Und was würde das Sinn machen, die U23 dann in der dritten Liga zu haben? Die Frage, die erschließt sich mir noch nicht ganz. Ich finde, dass sie jetzt in der U23 einen guten Job machen und auch diese Ausbildung ja funktioniert. Die Profis, die runterkommen, wie, ich sag mal, Tidiane Touré, die machen das richtig gut. Anton Donker war so sehr durchwachsen. Der hatte gegen Siegen ein gutes Spiel, dann gegen Bonn ein völlig desolates Spiel. Das ist aber dann halt Spielersache, auch wie die diese Aufgabe annehmen. Und beim Tidi Duré, finde ich, der macht's richtig gut. Also der war auch lange raus, ganze Hinrunde mit Problemen zu kämpfen und kam dann immer Schritt für Schritt wieder besser rein. Das gleiche bei Zahid Tchibara, der jetzt noch nicht diese Torquote hat, aber der unheimlich engagiert und bemüht ist und wo du richtig merkst, er will weiterkommen.
Du hattest gerade Valentovic angesprochen, dann können wir echt mal den Schwenk zur U19 machen. Das, was bei der Saison raus, vielleicht mal zusammengefasst, U19, U17, beide haben den Sprung ins Achtelfinale geschafft, also Vorrunde und Hauptrunde überstanden. Haben die damit das Ziel erreicht? War das das Ziel oder hatten sich beide Mannschaften vielleicht doch noch ein bisschen mehr vorgestellt?
Ja, wenn wir jetzt U19-Trainer Norbert Elger zitieren, der sagt ja sofort, wir sind Wettkämpfer, das heißt, Wettkämpfer willst du immer das Bestmögliche. Dann wäre das natürlich die Meisterschaft gewesen. Jetzt müssen wir aber diese U19 uns mal angucken. Das ist jetzt nicht diese starke U19, die wir im letzten Jahr hatten, wo du Johannes Siebeking im Tor hattest, davor Mertcan Ayhan und Mika Kader. Das war ein Bollwerk. Da haben Gegner dann teilweise gesagt, bloß nicht gegen Schalke. So weit war das schon. Die sind dann leider gegen Leverkusen im Elverschießen im Viertelfinale rausgeflogen. Also letztes Jahr war das für mich eine Meistermannschaft. Da hat nicht viel gefehlt. Und dieses Jahr war es keine Meistermannschaft. Insofern ist das Achtelfinale. Norbert Elgert sagt mir, natürlich sind wir brutal enttäuscht, aber auf der anderen Seite sind sie auch stolz auf die Jungs, dass die halt so weit gekommen sind. Weil halt andere einfach stärker sind. Muss man einfach anerkennen. Hoffenheim ist diesen Tick stärker als Schalke.
Und unterm Strich hast du ja einen zum Profi gemacht aus dieser Mannschaft, der dann auch gefehlt hat. Das ist ja der Sinn dieser U19. Was mich jetzt interessiert, Schalke steigt in die Bundesliga auf, als bei den Profis. Und jetzt haben wir die U23 und die U19, die beiden ältesten knappen Spielemannschaften. Würdest du sagen, dass da außer Mika Valentovic noch mehr Spieler drin sind, denen dieser etwas größere Sprung in die Bundesliga zuzutrauen ist?
Boah, dann müsste ich jetzt die Glaskugel rausholen. Die habe ich jetzt aber, glaube ich, im Kofferraum. Ich würde jetzt mal Luka Wosa sagen, weil ich den als Spielertyp einfach mag. Den haben wir auch letztes Mal schon angesprochen. Das ist einfach ein Mittelfeldspieler, der auch den Unterschied ausmacht, der unheimlich Power hat, der die weiten Wege geht, der Ideen hat, der auch mal abschließt. Führungsspieler, absolut. Aber ob das jetzt Bundesliga ist oder sein kann innerhalb von ein paar Wochen, schwierig. Halte ich für sehr schwierig. Kann mir vorstellen, dass der vielleicht im erweiterten Bereich mitmacht, also dass der zu den Profis geht und dann aber U23-Praxis sammelt, wenn er den Weg so mitgeht. Das wäre so der klassische, ich entwickle mich weiter Kandidat.
Also spricht dann auch dafür, dass, was du gesagt hast, dass in den vergangenen Jahren das alles ein bisschen enger war. Bei Mertcan Ayhan konnte man da, glaube ich, im vergangenen Jahr schon sehen, dass die Nummer richtig gut ausgehen kann. Ne? Oder in den Vorjahren mit Malik Chow und dann noch früher und
Thailand
so.
Thailand Bulut war auch so ein
Kandidat. Genau, Thailand Bulut und sowas. Ne? Aber da ist jetzt dann, ist interessant, dass dann in diesem Jahr offenbar keiner so richtig, weil der Sprung zur Bundesliga ist natürlich dann noch mal ein bisschen höher.
Ist jetzt extrem. Es kommen jetzt halt wieder 4, 5, 6 Leute raus. Unter anderem Malik Tubic aus der U19. Stürmer, der dann eine Etage höher geht. Tim Pfeiffer, Mittelfeldspieler, Jonas Skorecki, defensiver Spieler. Das sind aber alles jetzt erstmal Kandidaten, die den nächsten Schritt im Seniorenbereich machen. Wir reden ja immer darüber, wer ist denn der Nächste, der in die Bundesliga kommt. Die müssen jetzt erstmal Seniorenbereich können. Das ist schon schwer genug. Da kommen dann irgendwelche 34-jährigen Ex-Profis und räumen dich da erstmal ab. Da müssen die Jungs erstmal durch. Ne? Das ist nicht so einfach.
Einer der wichtigsten Personalien U19 hast du vorhin genannt, Trainer Norbert Elgert. Wie lange macht er noch?
Er will keine Prognose mehr abgeben. Das hat er letztes Jahr gemacht, dass es vielleicht sein letztes Jahr wird. Und dann hat er dann korrigiert. Er macht auf jeden Fall die nächste Saison noch weiter. Ob der dann noch mal ein Jahr dranhängt, das weiß man nicht. Der ist jetzt 69, wird dann jetzt im Juni in seine 30. Saison als Trainer gehen. Da müsste man eigentlich schon vielleicht so eine Art Denkmal schon mal bauen, so langsam. Das ist ja schon irre, was der hier geleistet hat, allein im Ausbildungsbereich, wie viele Millionen da reingekommen sind. Aber die Frage ist halt irgendwann, was passiert denn nach Norbert Elgert? Das finde ich, das ist die spannende Frage, wenn der nicht mehr dabei ist als Trainer, weil viele Spieler kommen halt, weil er da ist. Die sagen, ich möchte den Weg bei Norbert Elgert weitergehen. Und er hat ja so die Idee, dass er eventuell dann so eine Art Mentor oder Berater noch macht im Verein, also nicht mehr Trainer, sondern dann dem Verein anderweitig hier halten bleibt. Mhm. Aber du brauchst dann halt einen neuen Norbert an der Seitenlinie. Mhm.
Ja, du musst die knappen Spiele allgemein, das hatten wir auch schon mal thematisiert, als wir über die Fördergenossenschaft beim letzten Mal gesprochen haben. Bei der knappen Spiele muss ich halt auch was tun. Ne? Als Frank Baumann bei uns im Talk war, hat er genau das ja auch hervorgehoben. Ne? Wenn du siehst, wie die sich umziehen beispielsweise, das ist halt nicht Profifußball-like. Ne? Frank Baumann sagte, das ist mancher Drittligist besser aufgestellt als Schalke. Und da, selbst wenn Norbert Elgert dann auch noch irgendwann aufhört, als der Grund, warum er dann mal zur U19 von Schalke wechselt, da muss ich dann schon jetzt ein bisschen was tun. Wie sieht's denn dann mit der U17 aus? Weil die ist am weitesten gekommen und so wie ich dann gehört habe, so, man hört ja als Profi-Reporter nicht viel, aber ein bisschen was doch, war das schon eher eine Mannschaft, die sich im Laufe der Saison wahnsinnig entwickelt hat und der man vielleicht sogar einen größeren Sprung hätte zutrauen können, wenn sie nicht unglücklich in der Verlängerung auswärts in Magdeburg im Viertelfinale ausgeflogen wäre.
Die U17, die ist ja gegen Bayern München im Achtelfinale weitergekommen. In einer richtig starken Leistung haben sie 1-0 gewonnen. Jetzt ist ja das Kuriose, jetzt gewinnst du gegen Bayern, was ja erstmal vom Kopf her eine gute Nummer ist. Da denkst du, ach, wenn du gegen Bayern gewinnst, da geht was. Und dann fliegst du halt in Magdeburg raus, wo du jetzt eigentlich eher sagst, das war eine Mannschaft, die du packen kannst. Aber nach Verlängerung, das sind wirklich ganz junge Spieler. Da ist immer, natürlich auch immer diese Nervenbelastung dann auf diesen Punkt zu liefern. Und dann geht's um was und da kannst du es nicht mehr korrigieren in so einem K.O.-Spiel. Ja, und dann haben sie halt genau das Spiel, haben sie dann 3-2 verloren. Ist natürlich enttäuschend, aber Charles Tucky hier, der Trainer, der hat auch gesagt, die haben alles reingefeuert. Also da ist jetzt kein böses Blut oder diese Riesenenttäuschung, dass die Jungs da nicht performt haben. Die haben eine sehr wackelige Hinrunde gespielt. Das ist ja diese Gruppenphase-Vorrunde gibt's ja dann. Da musst du ja Dritter werden. Und da sind sie so gerade Dritter geworden vor RWE aufgrund der besseren Tordifferenz. Und sind dann in die Hauptrunde gekommen und haben da richtig Speed aufgenommen, haben dann 5 Spiele in Folge gewonnen, haben richtig performt, haben sich entwickelt. Und da hast du echt gemerkt, meine Güte, da ist ja richtig was los bei denen. Ne? Der Charles Tucky hat als Assistenten Dominik Drexler, den kennen wir ja noch als Schalke-Profi, der ist dann für die Standards verantwortlich. Und das klappt richtig gut, was die beiden da machen. Die haben da eine Menge rausgeholt, haben echt gute Spieler auch drin. Da ist aber zum Beispiel dieser Bangura-Stürmer, der ist ja gerade mal 14 Jahre alt. Dann darf man ja nicht vergessen, wir reden ja noch über Kinder eigentlich, ne? Die dann in der U17 plötzlich performen müssen und dann Leistung bringen müssen. Dann haben wir noch Riyad Quedraogo, den Bruder von Assan, der ist 15 gerade, spielt auch im Mittelfeld so diese zentrale Rolle. Was der richtig gut macht, hat schon Körper, der haut sich rein, da fliegt auch schon mal ein Gegner 2 Meter über die Linie. Das macht er echt gut, es hat auch Power, geht nach vorne, ist aber nicht so dieser Künstler wie Assan. Vielleicht wird er das noch, aber der macht schon einen richtig guten Job und der spielt auch noch nächste Saison in der U17.
Was ein Name, der auch viel diskutiert wird, ist Knutsen, der aus Norwegen gekommen ist, von Rosenborg Trondheim. Hat auch ordentlich getroffen, ne? Also das ist ja auch ein Grund, warum die U17 in der Hauptrunde performt hat. Ich habe mir jetzt allerdings nie spielen sehen. Wie ist der? Was ist das für ein Stürmertyp? Ist das eher Neuner? Ist das eher flink, schnell? Kannst du was über den sagen?
Ja, schnell ist er auf jeden Fall und hat halt diese Dynamik, die du brauchst. Der hat, ich sage ein Beispiel gegen Cottbus, war ein Spiel ganz, ganz schwierig, weil die Cottbusser halt sehr diszipliniert sind. Vom Daniel Ziebig, ehemaliger Bundesliga-Profi, trainiert. Also die machen erstmal das Leben richtig schwer. Und da brauchst du halt einen, der mal so eine Überraschung schaffen kann. Und dann haben die diesen Markus Knutsen reingewechselt. Ein paar Minuten im Spiel, Klatsch, Tor, 1-0 gewonnen. So ein Typ ist das, der entscheidet, der so ein Spiel. Und Charles Stucky hat aber immer gesagt, der kriegt hier alle Zeit, weil der muss sich erstmal gewöhnen. Der kommt ja aus Trondheim, ist dann hier im Winter hingekommen und kommt auf einmal in eine Liga, die der überhaupt nicht kennt, kennt die Sprache nicht, ist mit 16 Jahren erstmal hier eingewöhnt. Der braucht halt eine gewisse Zeit und ich glaube, dass der nächstes Jahr erstmal richtig Fahrt aufnimmt. Der geht dann auch hoch.
U17 oder zu Norbert Eggert?
In die U19. Mhm. Ja, aber mit dem kannst du einen Spieler, wo du richtig Spaß haben kannst. Ohne jetzt zu sagen, in 3 Jahren spielt der dann gegen Bayern München in der Bundesliga.
Und wenn du jetzt den großen Strich ziehst, Knappenschmiede 2025, 26, inklusive Leitung. Ne? Rafael Tonello ist ja immer noch da, ne? Den hatte damals ja Ben Manga mitgebracht. Ich will jetzt nicht, dass du eine Note gibst, das ist immer schwierig. Wie würdest du das Jahr der Knappenschmiede zusammenfassen?
Ja, dann müssen wir, also wenn als Gesamtnote, wenn wir jetzt eine geben, dann würde ich sagen 2-, weil halt die U17 überperformt hat, die U23 sehr gut performt hat. Die war ja im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt in akuter Abstiegsgefahr. Und hat sich mit 2 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gerettet. Und jetzt reden wir ja teilweise davon, dass die Fortuna Köln attackiert haben an der Tabellenspitze. Also da hat sich schon was getan, Riesenumbruch auch, haben sie toll gemacht. Und die U19, fand ich, hat weniger gezeigt, als sie hätte zeigen können. Auch vor dem Hintergrund, dass Norbert Elgert halt sagt, wir sind eigentlich nur eine durchschnittliche U19 gewesen. Aber trotzdem kann man dann in den entscheidenden Phasen noch mehr raushauen. Nur gegen Hoffenheim hat es halt dann nicht gereicht.
Zeit ist um, aber lass uns trotzdem nochmal kurz zu den Mädels rüber gucken. Ich weiß noch, nach der MV, nach der Mitgliederversammlung im November hat Frank Baumann unten im Keller der Arena mit ein paar Journalisten zusammengestanden und da wurde er gefragt, steigen wir auf? Und da hat er noch knochentrocken gesagt, klar, steigen wir auf. Die Mädels natürlich, die Frauen. Und der hat recht behalten, die sind aufgestiegen. Hat recht kurz davor, Meister zu werden.
Ja, ein Punkt fehlt noch. Also nach der Sendung ist noch ein Spiel gegen Freudenberg und den Punkt werden sie dann auch holen. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Was man sagen muss, die haben wirklich eine absolute Top-Saison gespielt. Die haben ein Spiel verloren gegen eine Mannschaft, deren Name mir entfallen ist. Muss ich mich jetzt wirklich konzentrieren. Das eine Spiel haben sie verloren, sonst wäre es die perfekte Saison gewesen. Die haben wirklich teilweise dann 10, 17 Tore geschossen in manchen Spielen. Also die waren wie so ein Express, der da durchgerollt ist. Und da muss man sehen, die Mandy Islacker, die Top-Torjägerin, die ist wegen ihrer Mutterschaft, hat die Karriere beendet und stand jetzt gar nicht mehr zur Verfügung. Und Laura Radke, das ist auch so ein Herzstück, absolut tolle Spielerin, die auch den Unterschied ausmacht, war wochenlang verletzt und das haben die trotzdem aufgefangen. Da war jetzt also kein Riss in dieser Mannschaft oder ein Leistungseinbruch. Also die haben richtig top performt und können sogar noch Westfalen-Pokalsieger werden und Meister. Also das ist eine Saison, da musst du eigentlich jetzt wirklich ein goldenes Häkchen dran machen.
Nächste Saison ist dann dritte Liga, also dritthöchste Liga, meine ich, ne? Richtig?
Das ist Regionalliga und es könnte so sein, dass die dann auf Borussia Dortmund und Alex Popp treffen.
Aber da ist dann wahrscheinlich jetzt nicht geplant, dass da direkt der Durchmarsch noch eine Etage höher folgt, weil ich glaube, Regionalliga, da brauchst du schon ein bisschen Geld, oder?
Ja, du musst schon professioneller werden, das sagt auch hier Frauenfußballchef Boris Liebing, aber das ist auch so ein Typ wie Norbert Elgert. Immer, also der sagt nicht, wir sind Wettkämpfer, aber der sagt immer das Maximale. Also wenn du den jetzt fragst, was habt ihr nächstes Jahr vor, wird Boris sofort sagen, ja natürlich wieder Erster. Also wenn es nach dem geht, sind die in 2 Jahren dann auch ganz oben. Aber wahrscheinlich gibt es noch mal einen Zwischenschritt.
Ja. Okay.
Schöne Grüße an Boris Liebing, wir kennen uns. Boris. Genau. Falls er das sieht. Ja, das war's. Tate, tausend Dank. Das war wie letztes Mal auch grandios Parforsritt durch sämtliche Unterabteilung von Schalke. Also
ich habe nur einmal
Chapeau vor deiner Expertise. Ja. Das war großartig. Ja, uns bleibt nur vorauszugucken. Nächste Woche das Spiel gegen Braunschweig. Für die geht's noch um was. Die wollen den Klassenerhalt schaffen. Insofern wird es wahrscheinlich nicht so ein müder Kick.
Ja, es gibt die Meisterschale und dann.
Es gibt die Meisterschale.
Wir wollten eigentlich noch thematisieren, wer für den Aufsichtsrat zugelassen wurde und wer nicht. Das verschieben
wir nicht
dann.
Mehr. Das schaffen wir
das nicht. Das schaffen wir nicht mehr, ja.
Dann aber das können wir.
So, die Mitgliederversammlung und alles weitere, das thematisieren wir in der Sommerpause dann genau, nochmal.
Genau, und der große Saisonrückblick.
Greifen wir das Thema da nochmal auf.
Nächste Woche. Genau, die Feierwochen auf Schalke gehen weiter mit dem Höhepunkt nächsten Sonntag, wenn es die Radkappe gibt für Kenan Karaman, höchst verdient. Ehrenkabine, ne, Ole. Und habt eine schöne Woche, freut euch drauf und wir sagen Glück auf.
Glück auf. Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.